Herzlich willkommen zur zweiten Episode des Podcasts Das Schwein quiekt. Mein Name ist Peter Merkheim und als dieser muss ich mich ganz herzlich bedanken. Es haben sich tatsächlich über 600 Personen die erste Episode Kinderbier angehört. Das hat alle meine Erwartungen übertroffen. Und auch das Feedback, was mich erreicht hat, ist eigentlich durchweg positiv, abgesehen von der schlechten Soundqualität der ersten Episode. Aber das wollen wir ja ab heute besser machen. Zwischenzeitlich habe ich festgestellt, Podcast machen ist nicht schwer. Gäste dafür zu finden hingegen schon. Und von daher gilt mein besonderer Dank meinen beiden heutigen Gästen. Es geht heute oder soll um das Thema Landwirtschaft gehen. Da interessierte mich, wie sind da die Perspektiven, wie sieht heute so ein Leben als Landwirt aus und welche Problemstellungen gibt es. Und da konnte ich zwei junge Herren gewinnen, die beide die elterlichen Betriebe übernehmen wollen oder das schon getan haben. Und zwar einmal den Kaspar Ax aus Schmallenberg. Der Betrieb erzeugt Kartoffeln, dürfte jeder schon mal hier in den lokalen Supermärkten gesehen haben und auch hoffentlich gekauft haben. Zudem wird dort Milchvieh gehalten und es werden auch noch Rinder gezüchtet. Mein zweiter Gast ist der Florian Droste vom Falkenhof auf der Almat. Da handelt es sich um einen Biobetrieb, welcher Ziegenmilch produziert. Dazu werden 300 Ziegen gehalten, wenn ich es richtig gelesen habe. Des Weiteren, ein weiteres Standbein ist die Produktion von Bio-Eiern. Dort ist ein Maststall auf der Almat, ist ja auch von der Straße zu sehen. Nein, kein Maststall, ein Hühnerstall. Und dort erzeugen 6000 Hühner täglich Bio-Eier. Ja, dann bedanke ich mich schon mal vorab bei meinen Gästen, dass sie mir mal einen Einblick in die heutige Landwirtschaft geben wollen und freue mich auf das Gespräch mit den beiden. Ja, dann wollen wir erstmal das Blut hier unserer Nachwuchsbauern mal richtig zum Pulsieren bringen. So, ich bin jetzt jemand, der sagt, ihr zerstört die gesamte Natur mit eurer Landwirtschaft, ihr düngt, ihr sprüht Pestizide, es fliegen keine Bienen mehr rum, Insekten sind weg, somit auch die Vögel, dann behandelt ihr auch noch die Tiere schlecht. Und wenn ich abends die Wurst auf den Grill legen will, dann macht ihr auch noch Krach und fahrt in der Gegend rum. Was sagt ihr so jemand, Florian?
Ja, in erster Linie sind das natürlich Vorwürfe, die absolut nicht haltbar sind und die man als Landwirt so nicht stehen lassen kann und will. Zum ersten Mal, der Begriff Pestizid ist natürlich ein Thema, wo man sich viel drüber streiten kann, was auch definitiv nicht als Pestizid, sondern als Pflanzenschutzmittel zu benennen ist. Weil letztendlich schützen wir damit die Kultur, die wir haben wollen und sichern dadurch Erträge und Qualitäten unserer Ernten. Die Geschichte mit dem Insektensterben kann man vielleicht einen Teil auf die Landwirtschaft schieben. Allerdings muss man auch da sagen, immer mehr Vorgärten werden zugepflastert oder eben als Steingärten angelegt. Auch hier könnte der, ich sag mal in Anführungszeichen, normale Bürger deutlich mehr für Insektenfreundlichkeit tun. Wie es der Landwirtschaft immer vorwirft, wenn sich da jeder mal selber an die eigene Nase packt, kann man da, denke ich, auch deutlich mehr erreichen, als nur auf dem Thema Landwirtschaft drauf rumzureiten. Und letztendlich Thema Tierwohl. Es wird immer mehr seitens der Landwirten in Tierwohlstelle investiert. Es werden sich immer mehr Gedanken gemacht, um dieses Tierwohl voranzutreiben, um den Tieren halt eben mehr Platz im Stall zu geben, die Luftqualitäten zu verbessern, generell die Tiergesundheit zu steigern, weil auch das letztendlich zur Qualität der Lebensmittel beiträgt und eben auch ja, zum Einkommen der Landwirte beiträgt. Und von daher sind das meiner Meinung nach alles Punkte, die man so extrem nicht stehen lassen kann.
Okay. Aber ihr habt ja beim Kommen gesehen, mein Grundstück hier ist äußerst insektenfreundlich. Früher hat man es ungepflegt genannt, heute nenne ich es insektenfreundlich. Kaspar, was sagst du so jemandem, der dir solche Vorwürfe macht?
Zum einen erstmal, jeder soll gerne mal bei uns am Bauernhof kommen, selber schauen, wie das Leben so abläuft. Wir sind kein Streichelzoo, wir müssen auch am Monatsende wirtschaften. Heißt, wir müssen am Monatsende einen Strich ziehen und sagen, das bleibt bei uns übrig. Beim Pflanzenschutz ist es immer so, was ich sehe, Klimaschutz will jeder, Umweltschutz, Naturschutz, nur Pflanzenschutz leider nicht. Da verstehe ich nicht, warum. Wir wollen nur die Pflanzen schützen, sonst nichts. Außerdem ist man dazu ausgebildet. Man hat Scheine gemacht, muss die jährlich erneuern. Da frage ich mich immer, kommt doch nach und sprecht uns an. Und lest nicht einfach nur in der Zeitung und sprecht das nach, was da irgendwo steht.
Ja, vor allem auch sehr ideologisch geprägt teils, wenn ich das einmal sagen darf. Ja, ich denke, das ist generell, wird es häufig bei Bauern oder vernachlässigt, dass diese ja auch wirtschaftlich arbeiten müssen. Und das wird häufig nicht gesehen. Wir hatten im Vorgespräch schon drüber gesprochen. Die Wertschätzung der Landwirtschaft ist meiner Ansicht nach durch Corona gestiegen. Den Menschen ist, glaube ich, bewusst geworden, dass ja, irgendwie alles nicht im Supermarkt wächst, sondern dass die Landwirtschaft das erzeugt. Und war dann auch in der Corona-Zeit bereit, mehr Geld für die Produkte auszugeben, die dann entsprechend auch höherwertig produziert wurden. Das ist dann, glaube ich, Anfang des Krieges nochmal gestiegen, dass man gesehen hat, oh Gott, ja, wir brauchen ja irgendwo eine Grundversorgung, Eigenversorgung. Aber dann durch die Inflation, die eingetreten ist, durch den Krieg oder besser durch die Energiekrise, verhält sich der Konsument jetzt, glaube ich, im Supermarkt wieder völlig andersrum. Ja, er greift, glaube ich, dann wieder zu den günstigen Produkten. Ist da meine Einschätzung richtig? Oder wie seht ihr das? Habt ihr das auch so wahrgenommen? Kasper, ihr habt ja auch einen Hofladen. Habt ihr dieses positiv damals vermerkt?
Also bei Corona ging es steil bergauf, total steil bergauf. Und das hat auch eine ganze Zeit angehalten, aber jetzt seitdem die ganze Inflation gekommen ist, ist das Ganze schon rückläufig. Das merkt man einfach.
Okay.
Also es ist ein gewisser Teil Leute, die kommen nach wie vor, ganz klar, aber man merkt auch, der eine oder andere guckt wieder mehr am Preis.
Wie sieht es in dem Bio-Bereich aus, in dem ihr euch bewegt, Florian?
Da sieht es im Prinzip genauso aus. Also es war auch bei uns zu Anfang der Corona-Zeit so, dass wir bei uns an dem Eierautomaten deutlich mehr Umsatz gefahren haben, weil den Leuten wirklich in dem Moment bewusster geworden ist, was an den heimischen Produkten wertzuschätzen ist. Und eben auch die Zeit und das Geld da war in dem Moment noch. Ja, wie schon angesprochen, hat sich das Ganze dann mit Kriegsbeginn bzw. mit der Energiekrise deutlich gewandelt. Gerade die Biobranche wird sich da noch Gedanken machen müssen, weil einfach das Geld bei dem Verbraucher nicht mehr da ist. Und ja, leider ist es so, der Deutsche fordert viel Tierwohl und gute Haltungsbedingungen und am liebsten Öko. Aber an der Kasse wird es anders entschieden.
Ja, das ist sicherlich im Moment nochmal verstärkt. Das zieht sich ja durch alle Branchen. Was habt ihr denn jetzt so im alltäglichen, eurem Tagesablauf oder wo seht ihr die Hauptprobleme, die ihr jetzt aktuell oder Problemstellungen habt? Das sind ja auch teils immer, man liest es immer, Gesetzgebungen der EU. Da gibt es ja auch dann diese schönen Landwirtschaftssubventionen. Da wird euch ja auch immer unterstellt, dass ihr quasi davon lebt. Ja, wie ist da aktuell die Lage? Was seht ihr da für Probleme? Ich hatte das können wir gleich machen. Was sind da so die Problemstellungen, wo ihr jetzt sagt, da muss der Gesetzgeber oder wir müssen daran? Was seht ihr da aktuell?
Bisschen mehr Planungssicherheit für die Dauer. Das ist einfach das. Denen fällt jeden Tag was Neues ein. Setzen wir dann ein neues Gesetz dahin, wo man gar nicht umsetzen kann. Den nächsten Tag kommt wieder was Neues, man baut einen neuen Stall, wir haben jetzt vor 2 Jahren einen neuen Stall gebaut, weiß jetzt schon wieder nicht, wenn irgendwann in 2 Jahren kommt wieder ein neuer Tierwohlstandard, was man jetzt leider schon nicht mehr erfüllen kann, obwohl der Stall gerade neu da steht.
Genau, und weil du das Thema Subventionen schon angesprochen hast, man verpflichtet sich halt eben, wenn man Subventionen für einen Stallneubau in Anspruch nimmt, verpflichtet man sich 12 Jahre lang, dieses Gebäude auch genau so zu nutzen, wie es eben genehmigt und subventioniert wurde. Und auf der anderen Seite kann der Gesetzgeber halt, wie du es gerade schon sagtest, nach 2 oder 3 Jahren neue Gesetze auf den Weg bringen, wo man dann in dem Stall schon nicht mehr so wirtschaften kann, wie man sich das ursprünglich gedacht oder ausgerechnet hat. Und es kann nicht sein, dass die eine Seite sich verpflichten muss und die andere Seite quasi täglich neu entscheiden kann. Und was sicherlich auch ein Problem wird, man merkt es die letzten 3-4 Jahre sehr deutlich, ist der Klimawandel. Wir hatten die letzten Jahre sehr trockene Jahre, was natürlich zu Futterengpässen führt. Oder auch eben gerade im Ackerbau, im Getreidebereich zu Qualitätseinbußen führt, wo dann eben der Weizen unter Umständen nicht mehr als Backweizen, sondern nur noch als Tiernahrung verwendet werden kann, was dann letztendlich auch den...
Das ist der berühmte Eiweißgehalt, ne?
Hab genau. Ich,
ja, ja, ja.
Und ja, das sind halt eben Qualitätsmerkmale, wo auch eben Normen, also die Normen drüber stehen, die es dann unmöglich machen, die landwirtschaftlichen Produkte in gewissen Kanälen zu vermarkten und eben dann zu schlechteren Preisen zu vermarkten. Und das ist halt der nächste Punkt aktuell, generell die wirtschaftliche Situation. Ich meine, es wird alles teurer, Futter wird teurer, Energie wird teurer, aber die landwirtschaftlichen Erzeugnisse stagnieren seit 20, 25 Jahren auf gleichem bzw. ähnlichem Preisniveau.
Ja, da haben wir ja gleich noch ein Thema zu. Ich hatte euch im Vorfeld ein Interview mit einem ehemaligen Professor aus Weinstephan, glaube ich, geschickt. Der kritisierte ja auch eben diese, oder wie hat er das begründet? Das war, glaube ich, ein Gegner des ökologischen Anbaus, wenn ich das jetzt, ihr habt es euch auch angehört.
In etwa.
Zumindest leicht in Tendenzen. Und der hatte ja unter anderem die EU mit diesen, wie war das, was die Neupflanzenzüchtungen angeht, würde man sich da selbst im Weg stehen, weil das aufgrund des Biolandbaus nicht erlaubt wäre, aber aus seiner Sicht dringend erforderlich wäre, um eben diese Trockenperioden oder um darauf zu reagieren. Hat der Mann recht? Ist das so, dass man sich da mit dem Ökolandbau bei Neuzüchtungen im Weg steht? Oder gibt es da schon irgendwelche neuen Pflanzen,
die weniger... Die ganze Gentechnik ist sowieso raus bei uns.
Ja, klar.
Ist ja so gestrichen. Jetzt weiß ich nicht, wie das ist.
Also generell würde ich das so nicht komplett unterschreiben, diese These. Ja, wie wir gerade schon angesprochen haben, Gentechnik ist generell in Deutschland raus. Und wenn man die zulassen würde, dann könnte man deutlich anders in der Pflanzenzucht vorankommen. Aber es ist ja aus verschiedenen Gründen, unter anderem auch, weil es der Verbraucher einfach nicht will, in Deutschland nicht zugelassen. Und der Biosektor ist, was die Züchtung angeht, teilweise sogar einen Schritt vor den konventionellen, weil die sich halt viel mehr Gedanken machen müssen, wie können wir das Potenzial der Pflanze besser nutzen, ohne Zugabe von eben Pflanzenschutzmitteln oder eben synthetischen Düngern. Wir dürfen halt nur unsere eigenen Dünger, unseren eigenen Mist verwenden, wo halt die Nährstoffe im Betrieb begrenzt sind und schlecht zugekauft werden können. Und dadurch, glaube ich, tatsächlich ist die Biobranche da vielleicht sogar ein Stückchen weit ein Vorreiter.
Was ist die Lösung jetzt, wenn man zukünftig dauerhaft solche trockenen Sommer hat? Das leuchtet mir ja ein. Ihr habt dann zu wenig Futter, zu wenig Ertrag wiederum bei der neuen Ernte. Was sind da die Lösungen?
Es gibt verschiedene Lösungsansätze. Zu einem erstmal, klar, hatten wir gerade schon das Thema Pflanzenzucht hin zu trockenresistenten oder resistenteren Pflanzen, die eben die Trockenheit besser verknappen und trotzdem ein ordentliches Wachstum leisten können und eben auch die Qualitäten sichern können. Und gerade im Biobereich gibt es da auch interessante Modelle, zum Beispiel mit Agroforsten, wo halt eben gezielt Hecken oder eben ja, komplette Waldstücke gepflanzt werden in den landwirtschaftlichen Flächen, um eben Schattenmöglichkeiten zu spenden, wo eben das Wasser besser gehalten wird, der Boden nicht so schnell austrocknet oder halt eben auch Winderosion geschützt wird, wodurch der Boden halt dann auch eben nicht so schnell austrocknet. Da gibt es verschiedene Ansätze, die da sicherlich auf Dauer zielführend sind.
Ja, Kaspar, bei euch wird ja ein Problem sein, A, Kartoffel, die Erträge, ne? Und genau. Dann Viehfutter für Rinder und genau. Milchkühe. Ne?
Wobei sich bei den Kartoffeln mittlerweile die letzten 5 Jahre schon so gewisse Sorten rausgezeigt haben, die Trockenheit einfach besser überstehen. Haben wir jetzt gewisse Sorten schon ganz rausgestrichen, die einfach überhaupt nicht damit klarkamen. Und auch dieses Jahr haben wir wieder gemerkt, eine Sorte, wo wir jetzt seit 3 Jahren mitfahren, die ist echt super, auch bei Trockenheit. Und somit entwickelt sich das auch weiter. die Fruchtfolge halt dementsprechend anpassen. Wir haben eine fünfgliedrige Fruchtfolge im Ganzen.
Was heißt Fruchtfolge für mich?
Also, dass ich jetzt
ohne grünen Daumen
Mais nach Mais nach Mais anbaue, sondern wir kommen nur alle 5 Jahre mit der Kartoffel auf die gleiche Ackerfläche. Okay. Ansonsten geht es alleine schon nicht vom Boden her. Die ganzen Krankheiten im Boden, die haben wir ja alle sofort wieder mit da.
Okay. Ja, dann bei dir, Kasper, wir bleiben jetzt mal bei dir. Die Kartoffeln, die vermarktet ihr, glaube ich, alle komplett direkt. Ja. Jetzt ist Vermarktung, glaube ich, ohnehin ein Riesenthema in eurer Branche. Da sehe ich ja jetzt hier regional auch andauernd irgendwelche Hofläden neu eröffnen. Wir haben ja hier mittelbar in den Niedersorpe einen neuen Automatenhofladen von der Familie Müller da. Habe ich jetzt gesehen, da wird Schlange gestanden. Laut Uli Wohlbeck, bestlaufendste Eisdiele, zumindest im Sorpetal. ja, ihr habt, glaube ich, auch zu Hause einen Hofladen, wo ihr Produkte, eigene und auch befreundeter Betriebe, Partnerbetriebe verkauft.
Ja.
Würden wir vielleicht erstmal den Bereich Direktvermarktung machen. Und Kaspar, du bist ja da Experte. Und ist das vor allem, ist das für euch auch wirtschaftlich? Wird das angenommen? Weil man muss ja doch schon ein paar Meter auch zu euch fahren, ne?
Ja, wir vermarkten ja nicht den kompletten Kartoffelanteil über so einen Hofladen, sondern da geht ja auch ein Großteil in Läden rein, wie Rewe, Kaufpark, Hit.
Sind das angenehme Verhandlungspartner? So im Moment regional stehen die drauf, ne?
Es geht so. Okay. Also die Preise werden schon gedrückt. Bei den Frühkartoffeln lagen wir unter dem Preisniveau von letztem Jahr, diesem Jahr. Und aktuell versuchen die auch immer noch, die Preise zu drücken.
Ja, in welchem Bereich vermarktet ihr die jetzt? Über einen Supermarkt? Ist das komplett Rewe Dortmund? Ist ja eine der größten Rewe-Einheiten. Ja,
Teil Rewe Dortmund.
Oder nur regional dann hier so?
Und regional, beides. Aber wir liefern die Läden alle selber an. Heißt, wir liefern nicht an irgendwie ein großes Zentrallager, sondern fahren jeden Laden selber an.
Also das sind dann hier in der Region die Rewe-Märkte?
Genau, Rewe Kaufpark, Hit-Märkte. Ja, das war's eigentlich. Weil Aldi und Lidl, können wir so sagen, stehen wir zu, da wollen wir gar nicht rein.
Ja.
Die fahren eine andere Schiene, da wollen wir nicht mitfahren.
Und das wird auch angenommen? Läuft?
Das läuft, ja. Wir haben auch im Sommer 6 Wochen Loch, wo wir gar nicht liefern. Heißt, wir kommen mit unseren Kartoffeln irgendwo bis Anfang, Mitte Mai. Und dann haben wir keine mehr. Früher gab es mal nur im Herbst Kartoffeln. Da musste jeder seinen Keller voll machen und musste sehen, dass er bis nächstes Jahr kam.
Habe ich vor ein paar Jahren aus der Garage gerissen. So ein Kartoffellager.
Genau.
Ja, hatten wir auch hier. Ne?
Ja. Und weil wir nicht zukaufen wollen und irgendwelche Ware aus Fernost oder wo auch immer her vermarkten wollen, sagen wir, dann ist Ende. Weiter können wir die nicht lagern. Dann geht es erst mit der neuen Ernte los.
Ja, aber da vielleicht mal, muss ich ja einmal kurz zum Thema abschweifen. Ich bin ja so jemand, der sehr bewusst einkauft. Jetzt nicht unbedingt bei den Produkten, die er kauft, sondern ich bin so ein Verfechter von regionalen Produkten. Und wenn ich boykottiere zum Beispiel Großkonzerne. Ich kaufe nichts von Nestle oder nichts von Kraft Foods oder Mondelez ist ja auch Kraft Foods. Viele Verbraucher machen das nicht. Und da ist mir insbesondere aufgefallen im Bereich Bio. Man sieht ja in den Supermärkten immer mehr Bio, Bio, Bio. Florian, das ist ja dein Bereich dann. Und ich schaue mir dann aber doch schon an, wo denn das Bio herkommt. Und da lese ich dann irgendwie auf den Packungen hergestellt in der EU. Und da muss ich sagen, so sehr ich Bio für mein Gewissen dann kaufen möchte, kaufe ich es dann nicht, weil mich interessiert auch immer der Produktionsort und auch der Lieferweg. Und was soll ich dann da, sage ich mal, die Tomate aus Italien nicht kaufen und kaufe dann eine Bio-Tomate von mir aus Chile? Das hilft einem ja nicht weiter. Aber das ist, glaube ich, auch im Moment so eine Masche der Supermärkte. Ne? Oder wie
das
nehmt ihr das wahr?
Ist definitiv eine Masche der Supermärkte, weil die halt eben Bio für die breite Masse publik oder auch eben ja, bezahlbar machen wollen. Das Problem ist halt, dass man gerade die Waren, die du gerade angesprochen hast, über verschiedene Handelswege werden die importiert und da wird es immer schwieriger, die Biokette zu kontrollieren, geschweige denn auch einzuhalten. Und wie gesagt, das ist eine Masche von den Discountern, um halt eben die Bioware an die breite Masse zu bekommen. Und das wird auch in der Biobranche selber heiß diskutiert, das ganze Thema, auch in Bioverbänden, inwieweit die Produkte, die hergestellt werden, also hier in Deutschland oder die regionalen Produkte, inwieweit die austauschbar sind. Und das ist natürlich, je mehr man in Fertigprodukte reinrutscht, desto leichter ist man austauschbar, weil eben nur noch auf der Verpackung steht, ich sage jetzt mal einfach im in Nudeln zum Beispiel, ob da jetzt Eier sind von Hof Droste, von der Almat, oder ob da Eier sind von, ich sag mal, irgendeinem Betrieb in Spanien, der genauso Bio-Eier produziert. Es steht nur im Kleingedruckten, wo genau die Eier herkommen, beziehungsweise wie sie produziert wurden. Und das liest sich der Verbraucher meistens nicht durch. Und dadurch sind dann halt eben solche Produkte leichter zu ersetzen.
Also ist da mein Eindruck richtig, dass da viel Marketing der Konzerne drin steckt, um eigene, sind ja häufig, werden ja unter Eigenlabels, Rewe Bio, ja. Edeka Bio, Bio Bio, heißt glaube ich bei Netto, ist ja auch Edeka, das sind glaube ich so alles so Pseudo-Bio, ne? Also na, häufig ist das zumindest so. Jetzt aus die Frischwaren, klar, die müssen ja dann irgendwo aus der Nähe sein. Ist ja meine Einschätzung richtig? Oder?
Ja, ne? Nein, würde ich sagen. Also es sind dann schon wohl bei den deutschen Konzernen schon auch wirklich Bioprodukte. Aber wie gesagt, wenn man in die Eigenmarken reingeht, da steht dann nur noch klein der Name des Urproduzenten drauf. Und der ist halt eben schnell austauschbar. Und wenn dann da nicht mehr, wie gesagt, wie ich gerade schon angesprochen habe, der regionale Partner draufsteht, sondern weil er einfach nicht mehr verfügbar ist oder die Menge nicht liefern kann, wird dann einfach ein größerer Partner aus dem Ausland oder ähnlichem herbeigezogen. Und es ist dann halt wirklich nur im Kleingedruckten auf den Verpackungen sichtbar. Nach außen hin sieht die Verpackung ja, die großen Werbemaßnahmen auf der Verpackung bleiben ja trotzdem die gleichen.
Da lässt sich der Verbraucher schön an der Nase rumführen.
Genau.
Ja, ja, das kann der ja ohnehin gut. Natürlich machen die das auch geschickt, ist auch gar keine Frage. Aber ich frage mich dann schon, wie hoch der Bio-Standard irgendwo in Südamerika ist und ob man den kontrolliert, weil ich glaube, gegen Geld bekommt man da auch ja, die Lizenzen, die man gerne hätte. Ne? Also, ja, aber ich will jetzt den Südamerikanern nichts unterstellen. Ja, Vermarktung waren wir eigentlich, wir sind jetzt ein bisschen abgeschweift, wir waren eigentlich bei der Vermarktung. So, der Kaspar hatte erklärt, wie die Kartoffeln bei ihm vermarktet werden. Und jetzt wird es ja interessant, wie verkaufe ich denn Bio-Eier, wenn ich am Automaten auf der Almat, und vor allem, wie verkaufe ich Öko-Bio-Ziegenmilch?
Also die Eier werden tatsächlich wirklich sehr regional vermarktet. Also wie angesprochen, wir haben halt den Eierautomaten am Stall direkt stehen, der auch logischerweise 24 Stunden in Betrieb ist. Dann haben wir einen kleinen Teil hier Direktvermarktung, was Gastronomie angeht, was Kindergärten angeht. Ja, wir haben hier in Oberkirchen den Dorfladen, bei Henken stehen unsere Eier auch. Das ist aber dann prozentual gesehen trotzdem immer noch eine relativ geringe Menge, die wir da über diese Kanäle vermarkten. Und der Großteil unserer Eier geht an einen Händler, sag ich mal. Das ist der Biohof Kappler Mühle in Aue-Wingeshausen, also gar nicht mehr ganz so weit weg von hier.
Ja, das ist regional, würde ich sagen, ja.
Genau, und dieser Biohof, die halten selber auch Hühner, die haben eine eigene Hofmetzgerei, also man kann dann auch andere Produkte erwerben und die fahren halt auch auf Märkte oder eben auch an Biofachgeschäfte und Rewe-Läden zum Beispiel, fahren bis nach Siegen, Dortmund, Köln, also alles noch relativ regional, und in diese Kanäle fließen dann halt eben auch unsere Eier mit rein.
Also da werdet ihr die komplett los?
Genau, also vorher alles.
Durch ein bisschen Direktvertrieb und der Rest
Kaplan. Alles, was wir nicht direkt selber vermarkten über unsere Kanäle, wird halt von dem Biohof Kappler Mühle abgeholt, und da brauchen wir uns dann über den weiteren Absatz keine Gedanken mehr machen.
Wie viele Eier sind das da? Ich habe 6.000 Eier, 6.000 Hühner, habe ich gelesen.
Genau.
Sind dann pro Tag, wir legen ja nicht jeden Tag ein Ei.
Ne? Es hängt auch ein bisschen vom Alter der Hennen zusammen. Je älter die Hennen werden, desto schlechter wird die Legeleistung. Aber im Schnitt kann man sagen, von den 6.000 Hühnern haben wir so irgendwo zwischen 5.200 und 5.500 Eier am Tag. Das ist so eine ganz grob eine Legeleistung von ungefähr 90%, kann man sagen.
Was passiert denn mit dem Bio-Huhn, mit dem Bio-Lege-Eier-Huhn, wenn es denn nicht mehr legt? Dann wird das auch ökologisch entsorgt.
Ja, entsorgt würde ich nicht sagen. Also es wird schon verwertet. Also die Hühner bleiben im Schnitt so 15 bis 16 Monate bei uns.
Oh, so lange?
Mhm. Dann ist die Legeperiode beendet und dann werden die ganz normal als Schlachtgeflügel vermarktet und der Hauptabsatz für eine Althenne ist halt das klassische Suppenhuhn.
Aber das ist dann auch unter Bio-Label, ne?
Genau, das wird unter Bio auch vermarktet dann, ja.
Ja, sind ja auch Bio-Tiere.
Ja.
So, jetzt so Ziegenmilch. Finde ich übrigens hochinteressant, dass man da, ich habe das noch nirgends anders gehört, Ziegenmilch, dass das mittlerweile so im Markt ist.
Ist tatsächlich eine Nische. Und bevor wir mit der Milchziegenhaltung angefangen haben, haben wir uns natürlich Gedanken gemacht, wie wir die Milch vermarktet bekommen. Und da sind wir durch Berufskollegen auf die Organic Goat Milk Kooperatie. Das ist eine Genossenschaft, rein von Bauern organisierte Genossenschaft mit ihrem Hauptsitz in den Niederlanden. Mittlerweile sind auch eben deutsche Betriebe und belgische Betriebe mit dabei. Es sind insgesamt 60 oder ungefähr 60 Betriebe, die da gebündelt ihre Milch vermarkten. Und die haben bis zu 15 Molkereien an der Hand, wo die Milch verkauft wird. Und das gibt halt so einer Nische oder so einem Nischenprodukt eine Sicherheit, dass man sich nicht auf einen Marktpartner verlässt oder verlassen muss. Und wenn der aus welchen Gründen auch immer die Milch nicht mehr abnehmen kann, steht man selber vor dem Problem, dass man die Milch nicht los wird. Sondern dadurch, dass das wirklich so viele Molkereien sind, wird da die Milch relativ gut und sicher vermarktet.
Okay, wo geht die dann hin, wenn die hier abgeholt wird? Ist das auch so ein Milch-LKW oder wie muss ich das vorstellen?
Genau, die wird ganz klassisch wie bei den Milchviehhaltern auch, zweimal die Woche wird die Milch abgeholt und eben gesammelt von mehreren Betrieben und dann eben zu den entsprechenden Molkereien gebracht, wo gerade der Bedarf ist. Also es ist jetzt nicht so, dass wir da nur einen festen Partner haben, wie gesagt, sondern da wird schon die Milch so verteilt, wie sie gerade gebraucht wird.
Kaspar, wie ist denn das? Ihr arbeitet ja konventionell mit Milchkühen. Seid ihr da irgendwie, gibt es ja so diverse, die man hier auch rumfahren sieht. Früher war es Tufi, heißt heute glaube ich Campina, Friesland Campina, dann gibt es glaube ich Hochwald, haben sich einige angeschlossen. Wie läuft das bei euch mit der Milch?
Ja, wir liefern nach Hochwald, wird alle zwei Tage abgeholt. Hochwald ist eigentlich eher unbekannt für den ganzen Verbraucher. Eigentlich Bärenmark ist zum Beispiel Hochwald, was so im Regal steht. Sind damals gewechselt, waren auch bei Tuffy. Wir sind eigentlich.
Ja, da gab es so vor 10 Jahren mal so eine Wechselwelle.
Ja, ich würde sagen, 95% sind nach Hochwald gegangen. So schätzungsweise, die hier im Sauerland waren. Wir hoffen einfach, dass wir den richtigen Wechsel gemacht haben. Eine Zeit lang haben wir ein bisschen ins Loch geguckt. Da wären wir besser bei Tuffy geblieben. Aber im Moment passt es.
Und die Fleischvermarktung von den Rindern? Oder was habt ihr für Rinder?
Was wir an Rindern haben, das geht über den Viehhandel weg.
Ja.
Also selber vermarkten tun wir davon nichts.
Okay, also ganz
da cool. Ist höchstens mal ein Rind für die eigene Truhe dabei.
Okay. Achso, das ist dann regional, da geht es dann ja nicht. Ne? Ja, wir hatten ja jetzt gerade schon so Global Player wie Friesland Campina oder Bärenmarke Hochland. Ich kenne es ja auch noch so ein bisschen, die Handelsstrukturen, die wir hier in Deutschland haben, die sind ja für den Verkäufer, sehr schwierig, würde ich es jetzt mal sagen. Man hat im Prinzip noch 5 Handelskonzerne, wobei da, was den Endverbraucher angeht, ja 4 im Prinzip, glaube ich, über 80% des Marktes verfügen. Und mit solchen Partnern ist nicht so leicht zu verhandeln. Und gerade wenn man dann, wie bei euch, sind ja dann noch quasi Zwischenhändler oder die Molkereien vorgesetzt. Und ich glaube, das ist ja seit Jahren ein Problem. Wenn ich das auch so wahrnehme, die Milch wird ja oder war jetzt vor der Krise ja jahrelang im Einkauf gleich. Ist ja ähnlich wie bei Bier, das kostet seit 20 Jahren die Kiste 10 Euro.
Ja.
Und genauso war es bei der Milch. Jetzt im Moment hat man eine Steigerung, aber kommt die auch an? Wie seht ihr das? Wie kann man diesen gordischen Knoten irgendwie mal irgendwann mal zerschlagen, dass man da gegenüber diesen Händlern vielleicht ein bisschen mehr Einfluss kriegt und dann auch Preise, mit denen man wirtschaftlich arbeiten kann.
Also was ich einfach irre finde, warum geht der Milchpreis aktuell so hoch? Jahrelang hat es geheißen, das geht nicht, das können wir an den Verbraucher nicht weitergeben, das funktioniert nicht. Und jetzt innerhalb vom halben Jahr kostet die Milch fast das Doppelte.
Ja, ja, Butter, 3,50.
Respekt. Wie geht das auf einmal? Jahrelang hat es nie funktioniert. Das verstehe ich nicht ganz. Wer hat sich wo die Taschen vollgemacht?
Ist die Frage, ne? Was meint ihr, wer das war?
Bei uns ist es mal nicht angekommen.
Ja, das ist bekannt.
Ja. Das ist der Handel. Aber ja. Der Handel deckt sich das Geld ein. Das ist einfach so. Wenn man mit den Marktpartnern verhandeln muss, das sind sehr harte Gespräche. Und ja, die haben halt die Option, wenn wir es nicht liefern, dann kommt halt der Nachbar oder ein anderer vorbei und liefert es.
Einer macht es für den Preis.
Irgendeiner findet sich, der es für den Preis macht, den die haben wollen.
Wie laufen da die Verhandlungen jetzt mit der Molkerei? Wenn du sagtest, ihr seid gewechselt und viele werden damals gewechselt, machen die euch dann Angebote? Aber ihr verhandelt schon einzeln, nicht irgendwie als Genossenschaft? Oder
als Genossenschaft, das läuft alles als Genossenschaft. Da haben wir nichts mit zu tun, was die mit dem Handel aushandeln, die Preise. Die werden ja nur an uns weitergegeben.
Aber ihr entscheidet ja letztlich, an wen das verkauft, theoretisch.
Das macht der Konzern an sich. Kann ich auch nicht drauf eingreifen.
Ja, aber du hast ja gesagt, ihr seid nach Hochland gewechselt.
Das ja.
Das habt ihr aber selbst entschieden.
Das haben wir selbst entschieden, genau.
Okay, also ja. Da gibt es jetzt
Die haben damals noch Lieferanten gesucht, ja. Und daraufhin haben wir uns beworben.
Aber da gibt es jetzt nicht irgendwie, sage ich mal, hier so ein Schmallenberger Sauerländer Milchbauernverband, der das vielleicht übergeordnet. Macht jeder für sich. Ja, ist da vielleicht auch noch ein Hebel da. Ja, was haben wir da noch? Ja, generell Hoflehnen, wie seht ihr das? Es scheint ja lukrativ zu sein, kann man damit Geld verdienen, auch auf Dauer?
Also wenn ich das jetzt bei uns sehe, ist das ein Zubrot, sage ich jetzt mal. Ich sehe das jetzt nicht unbedingt auch, dass wir damit, weiß Gott, was erwirtschaften wollen. Auch einfach, dass die Leute mal wieder auf den Hof kommen und sich die ganze Landwirtschaft angucken können, da geht es uns auch drum. Wir haben die Tore auf, diese Leute sollen kommen, die sollen gerne gucken. Und es ist einfach so ein Zubrot, das Ganze.
Ja, das sehe ich so. Ähnlich sehe ich das auch. Also man schafft es halt hier in der Region nicht, die Produkte, die man selber erzeugt, auch komplett selber zu vermarkten. Das ist an Ballungszentren, ich sag mal Richtung den Großstädten, ist das sicherlich ein etwas anderes Thema, weil halt eben die Masse an Leuten dahinter steht und teilweise auch noch anderes Geld da vorhanden ist. Aber auch wir sehen es eher so, wie Kaspar es gerade auch schon sagte, die Leute auf die Betriebe kriegen und einfach die Landwirtschaft wieder etwas transparenter zu machen und dass die Leute wieder selber einen Eindruck kriegen, welche Arbeit hinter den Produkten steht, aber auch wie tatsächlich die Landwirtschaft generell heute aussieht.
Dass man so Vorwürfe wie am Anfang vom Gespräch vielleicht vom Tisch kriegt oder das eine oder andere halt geklärt kriegt durch sowas.
Ja, wie seht ihr denn, ich sag mal, wie muss man es zukünftig ausrichten? Was seht ihr da für Hebel? Ich sag mal, die Direktvermarktung wird ja, auch wenn man das jetzt macht, wird ja bei der aktuellen Konsumzurückhaltung, die ja wahrscheinlich noch stärker wird, auch ein Problem sein. Weil da kann ich ja am einfachsten sparen, ne? Wenn ich jetzt dann eben nicht mehr zu dem Hofladen fahre, sondern das doch wieder im Discounter kaufe. Das ist ja für den Verbraucher der einfachste Hebel. Wie seht ihr zukünftig, was würdet ihr euch wünschen, auch von der Politik? Was muss da passieren, damit ihr arbeiten könnt? Und ihr seid ja irgendwo auch die Grundversorger. Was wären da eure Wünsche oder Appelle, die ihr gerne mal loswerden würdet?
Also von der Politik her auf jeden Fall erstmal Planungssicherheit. Das ist einfach nicht jeden Tag mit irgendwelchen neuen Sachen kommen, wo keiner weiß, wie man es überhaupt umsetzen könnte und was das überhaupt bringt im Nachhinein. Die leben ja immer nur vom Jetzt in hier, habe ich immer das Gefühl, wenn die neue Gesetze machen. Denen fällt morgens was ein, dann sagen wir das mal und dann ist das gut. Was wir daraus machen, da macht sich keiner Gedanken drum.
Ist das denn jetzt hauptsächlich für euch relevant, ist das die EU-Gesetzgebung, wo ja, ich glaube, die Subventionen herkommen, die wir ja, ich glaube, in Hauptsache den Franzosen verdanken, ne, weil die da immer drauf drücken. Ne, ist ja ein Agrarland Frankreich und wir sind ja doch eher industriell geprägt. Oder seht ihr da eher die deutsche Politik? Muss die das in Brüssel beeinflussen? Ich weiß jetzt gar nicht, wer ist da für euch relevanter? EU oder die nationalen Gesetzgebungen?
Sowohl als auch. Also Klar, das EU-Recht steht erstmal über den nationalen Rechten, aber es kann ja dann jede Nation gewisse Programme oder Förderprogramme selber noch auflegen. Und wir fordern halt in Deutschland immer die höchsten Standards, EU-weit auch. Also wir setzen uns in der einen Richtung schon über das EU-Recht quasi hinweg und machen es noch schärfer. Und dementsprechend müsste dann auf der anderen Seite halt auch irgendwo aus deutschen Töpfen anderweitig Unterstützung kommen. Wobei wir für uns auch immer sagen, am liebsten wollen wir gar keine Subventionen haben, sondern einfach, dass die Lebensmittelpreise so angepasst werden, dass wir komplett ohne Subventionen auskommen.
Ja, da kann ich ja seit Corona auch mitreden. Ja, wir haben ja dann auch, ich habe dann immer gesagt, ich fühle mich jetzt wie Bauer. Ich habe ja dann auch von den Corona-Zuschüssen leben müssen. Aber man will das nicht. Ja? Also ich wollte ja eigentlich lieber mit der Tenne Geld verdienen und nicht Geld verdient habe ich mit den Zuschüssen nicht, aber nicht von den Zuschüssen leben. Ne? Ja gut, das wäre ja schon mal ein Ansatz. Ja, wo wir gerade so international sind, EU, die letzten Monate gab es ja einige Berichterstattungen über eure Berufskollegen in den Niederlanden. Ich habe mich da nicht näher mit befasst, habe mich nur gewundert, wenn man dort, wenn ich das richtig verstanden habe, irgendwie 50% waren es, glaube ich, oder sogar eine noch höhere Zahl, quasi die Produktivität runterschrauben möchte. Und das merke ja sogar ich, wenn ich in den Supermarkt gehe, gerade im Bereich Frischgemüse. Da ist sehr, 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 sehr viel aus den Niederlanden. Also wird es ja so sein, dass die da, denke ich mal, 70% ihrer Produkte exportieren. Jo, wenn jetzt natürlich der Holländer seine, ja, aus Gründen Stickstoff war es, glaube ich, Stickstoffeintrag, die Produktion reduziert, irgendwer muss ja diese Lücke auffangen. Und das kam mir jetzt irgendwie alles so ein bisschen kurz gedacht vor seitens der Politik. Ist das richtig oder könnt ihr mir da diese holländische Problematik einmal erklären?
Also die Holländer haben halt, was die Landwirtschaft angeht, das Problem, dass sie einen massiven Stickstoffüberhang haben in der Landwirtschaft und eben aufgrund dessen auch schon viel Gülle in Nachbarländer exportieren. Und dem Ganzen will halt die holländische Regierung einen Riegel vorschieben, weil halt eben, anders als in Deutschland, ist bei den Holländern das Ganze schon eher im gewerblichen Stil verfahren worden, dass eben auf wenig Fläche viele Tiere gehalten werden oder wurden. Und dem will halt eben die holländische oder niederländische Regierung einen Riegel vorschieben, um eben die Probleme in den Griff zu bekommen, die sie haben durch den Stickstoffeintrag eben ins Grundwasser und ähnliches, um dem entgegenzuwirken. Gleiches kann man aber fast auch auf Deutschland zurückführen. Gewisse Programme oder Förderrichtlinien sehen zum Beispiel Flächenstilllegung vor. Also auch da wird ja dann politisch gewollt die Produktionsfläche zurückgefahren, um halt eben gewisse Ökosysteme zu etablieren oder halt eben Greening-Auflagen zu erfüllen und ähnliches. Und auch das ist ja schon ein Schritt, nicht ganz so krass wie in Holland, aber irgendwo ein Schritt auf Reduzierung der Fläche.
Genau, Landwirtschaft einschränken.
Genau, was mir halt eben immer ein Rätsel ist, wie kann man sich seine eigene Lebensgrundlage im eigenen Land dermaßen selber verbauen, sag ich mal.
Ja, aber wer würde denn dann, das war ja so mein Gedanke, wer würde denn dann diese Lücke, die Holländer ja ohne Zweifel dann lassen, wer füllt das auf? Das muss ja dann zu einer Preisexplosion auch in dem Bereich führen.
Das wird so sein. Wer die auffüllen soll, das weiß ich jetzt auch so nicht.
Gut, ich sag mal,
wir Deutschen werden sie nicht auffüllen können.
Es gibt im Osten der EU noch viel Brachland, wo sicherlich Potenzial wäre. Nur macht es in meinen Augen da auch keinen Sinn, dort bestehende Ökosysteme zu zerstören, um halt eben den Weggang der Niederlande, sage ich jetzt mal, zu kompensieren. Das ist halt, man kann nicht immer alles abwälzen auf andere und nachher, man hat es während Corona gemerkt, hat man das Problem und hat nichts Eigenes mehr. Und dann steht man da, weil auch der sonst so zuverlässige Partner immer geliefert hat, der kann auf einmal auch nicht mehr liefern. Und dann steht man ohne Grundversorgung da und das sehe ich sehr kritisch.
Aber die haben ja, glaube ich, auch, die Bauern haben da eben angeführt, dass sie quasi enteignet würden. Ist das so oder wie ist das da aus eurer Sicht aufzufassen?
so wie ich das verstanden habe, ist das tatsächlich so. Dass
genau, das von soll staatlicher verstaatlicht
Seite,
werden.
Von staatlicher Seite enteignet werden. Ich glaube, die sollen da eine gewisse Entschädigung für kriegen.
Ja, wie eine Prämie für einen Ausstieg.
Genau. Quasi. Ja.
Ah. Okay. Seht ihr da eine Gefahr? Das ist hier auch, aber wir haben mehr Fläche, ne? Da ist das dann wahrscheinlich nicht so. Oder ist die Landwirtschaft hier schon eher EU-konform?
Ja, die Stimmen auch hier im Land sind gewisse Experten, die die Meinung vertreten, dass es hier zu ähnlichen Zuständen kommen kann. Nicht muss, aber kann. Und das wäre natürlich eine Katastrophe.
Das Problem ist ja auch der ganze Flächenverbrauch. Haben wir ja jetzt eben vorher schon einmal drüber gesprochen. Irgendwo sind es 10 Hektar in NRW, glaube ich, täglich, die verloren gehen. Heißt, unsere beiden Betriebe werden innerhalb von 14 Tagen, 3 Wochen weg.
Genau.
Durch Neuansiedlungen, Wohngebiete.
Genau. Ja. Straßenbau, was auch immer.
10 Hektar am Tag.
Ja,
in NRW. Zumal muss man dazu rechnen.
60 Hektar in Deutschland.
Ja, das kann sein, dass wir mittlerweile 60 sind. Und man muss ja dazu rechnen, es ist die versiegelte Fläche. Zusätzlich gehen ja immer noch wieder Flächen verloren, die für Ausgleichsmaßnahmen gebraucht werden, die ja auch von der landwirtschaftlichen Produktion wegfallen. Also es wird auch in Deutschland schon die landwirtschaftliche Fläche drastisch weniger.
Ja, Kaspar und ich hatten jetzt eben schon drüber gesprochen, dass das so ein schleichender Prozess im Prinzip ist, den man aber irgendwie gar nicht so wahrnimmt. Wir hatten auch, ich hatte mir mal so Statistiken angeschaut, Entwicklung der Betriebe, und da ist ganz klar zu sehen, dass halt die Großen immer mehr werden, weil halt immer Bauern aufgeben und der andere übernimmt dann. Ja.
Ja.
Ja. Ja, dann würde ich sagen, ich bedanke mich jetzt zum dritten Mal bei euch. Und bitte gebt zukünftigen Interessenten hier im Podcast mal mit. Das ist hier gar nicht schlimm. Also hier im grünen Salon kann man es gut aushalten. Es gibt also Bier vom Fass. Es gibt, ich glaube, die größte Whisky-Auswahl, ja, ich sag mal in Schmallenberg. Gibt es alles gratis. Man könnte theoretisch auch noch eine Runde Snooker spielen. Und wie gesagt, keine Angst. Ich brauche hier unbedingt noch neue Teilnehmer im Podcast. Ich komme auch gerne zu euch. Ich kann sogar Online-Leute zuschalten, also falls jemand Angst hat. Und würde mich freuen, wenn da noch entsprechend Themenvorschläge kommen. Und dann hoffe ich, es hat euch gefallen. Und dann beschließen wir mal den heutigen Podcast. So, ihr beiden, sagt nochmal Tschüss. Darf ich jetzt zum Abschluss einmal Bauer sagen? Oder?
Ja, klar.
Ja? Hört ihr Bauer gerne oder ist das eine Beschimpfung?
Mir macht das nichts aus.
Es gibt den Spruch, Landwirt kann man werden, Bauer muss man sein. Also der Bauer steht, Bauer ist eine Lebensanstellung.
Wie ist das denn vom Tag? Wie viele Stunden arbeitet ihr so? Wann geht's los?
Das rechnet man nicht, da guckt man nicht drauf. Solange es Spaß macht, ist alles gut.
Also um die Frage konkret zu beantworten, wir fangen morgens an, um 6 zu melken. Abends gegen 6:30 fertig mit der Arbeit.
Nicht so ganz der 10-Stunden-Tag, ne?
Aber wie Kaspar schon sagte, wenn man Spaß dran hat und dahinter steht mit Leidenschaft, dann verfliegt die Zeit auch relativ schnell.
Genau.